Ja, vielen Dank, Gary. Und wir begrüßen alle, die noch zu uns gestoßen sind. Einzelne sind, glaube ich, noch gekommen. Wir hatten vorhin das Thema Kommunikation in der Ehe und setzen jetzt nahtlos fort mit Konfliktbewältigung in der Ehe, die dann hoffentlich nicht so ausgetragen wird. Auch da möchte ich wieder ein Wort der Schrift zugrunde legen. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, den Kolosserbrief, Kapitel 3, Kolosser 3, ein Abschnitt, der auch oft bei Hochzeiten gelesen wird und manchmal sogar der Trautext ist. Kolosser 3, es geht mir um Vers 13, aber wir lesen Vers 12 noch mit. Kolosser 3, Vers 12. Paulus schreibt: Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Bis dahin. Ich habe hier diesen Vers 13 herausgegriffen und zwei Verben rot eingefärbt. Ertrage einer den anderen, wir geben alle einander zu tragen auf. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir geben einander zu tragen auf, durch die Art, die wir haben, durch unser ganzes Wesen, ja, so wie wir eben sind, geben wir zu tragen auf. Die Schwächen des anderen sollen wir tragen. Wenn er an uns schuldig wird, dann sollen wir vergeben. Seine Sünde muss ich vergeben. Ich brauche nicht seine Schwäche vergeben, und ich brauche schon gar nicht seine Sünde tragen. Das hat Jesus Christus bereits getan. Aber, Entschuldigung, ich soll seine Schwächen tragen und seine Sünden vergeben. Euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn wir jetzt über Konflikte nachdenken, dann möchte ich noch einmal sagen, wir sind Menschen und wo Menschen auf enge Weise zusammenleben, da gibt es Konflikte, früher oder später, das kann man nicht verhindern. Wir sind noch nicht im Himmel, hier auf der Erde wird es immer wieder Konflikte geben, auch wenn man sich noch so in Acht nimmt, man kann es nicht verhindern, es gibt Missverständnisse, es gibt Reibung und irgendwie entstehen Konflikte. Und wenn wir das jetzt auf die Ehe beziehen, möchte ich euch zunächst in einem ersten Gedankengang verschiedene Ursachen für Konflikte nennen, die immer und immer wieder beobachtet werden bei Ehepaaren. Erstens, Konflikte, die durch die Wesensunterschiede beider Ehepartner hervorgerufen werden. Und damit meine ich vor allen Dingen diesen Hauptunterschied, wenn sie sehr beziehungsorientiert ist und er ist sachorientiert. Ja, unter 10.000 Ehepaaren wird es auch mal eins geben, wo es umgekehrt ist, dass sie sachorientiert ist und er beziehungsorientiert, aber meistens ist es doch so rum. Sie ist so von ihrem Wesen, ihr sind die Beziehungen sehr wichtig, er ist sach-, Projekt-, zielorientiert und beides hat seine Vorteile, beides hat Nachteile. In einer Ehe kann sich das großartig ergänzen, aber es kann auch ganz schön Reibung verursachen. Zweitens, Konflikte, die durch unterschiedliche Ausbildung und berufliche Unterschiede entstehen. Damit meine ich in erster Linie Folgendes: Sie ist beruflich höher qualifiziert als er. Umgekehrt ist das kein Problem. Wenn er Ingenieur ist, Arzt, Architekt, kein Problem. Aber wenn es so rum ist, die Frau ist beruflich höher qualifiziert und sie lässt ihn das gar nicht spüren. Nicht, dass sie das irgendwie ungut verwenden würde, aber es kann sein, er kommt auf Dauer damit nicht klar. Das haben wir schon wiederholt vor uns gehabt, solche Ehepaare, wo die Frau das gar nicht dem Mann hat spüren lassen, aber er kam damit nicht zurecht. Oder nehmen wir an, sie ist Krankenschwester, er ist Landwirt. Er sieht überhaupt keine Bazillen, sie sieht überall Bazillen. Und dann kommt er mit seinen Gummistiefeln aus dem Kuhstall bis ins Schlafzimmer gelaufen, dann fällt sie in Ohnmacht. Ja? Und, oder noch ein Beispiel, kann ich mich erinnern, da hatte er eine Zeit lang in einem Bestattungsunternehmen gearbeitet, die Arbeit muss auch jemand machen, und er hatte dann aber so einen Waschzwang entwickelt, weil er sich ständig die Hände waschen musste, noch aus der Zeit, als er mit Leichen zu tun hatte, ja. Und das ist der Frau so auf den Bäcker gegangen, sein ständiger Waschzwang, dass es schier die Ehe an den Abgrund gebracht hat. Das ist ein Extremfall, aber ihr seht, es gibt Unterschiede in Ausbildung und Beruf, Konflikte, die durch unterschiedliche Prägung im Elternhaus entstehen. Wir alle sind mehr durch unsere Elternhäuser geprägt, als wir überhaupt wissen und zugeben wollen. Das ist aber so. Beispiel: Ich komme aus Nordhessen, aus einem ganz schlichten Handwerker- und Nebenerwerbsbauernhaushalt. Meine Eltern, die sind abends früh schlafen gegangen und morgens früh aufgestanden. Das war so im Sommer und im Winter. Und lange rumsitzen am Samstagmorgen noch in Pyjama und Nachthemd mit Morgenmantel und so, das gab es bei uns nicht. Während meine Schwiegereltern in Kärnten, die waren genau so, ja, für die gab es nichts Größeres, als am Samstag so bis 1:30 Uhr mittags noch im Morgenmantel und Schlafkleidung sitzen und genießen am Frühstückstisch. Das hätten meine Eltern niemals gemacht. Ich habe die nie im Schlafanzug gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die einen hatten, ja? Aber ihr seht, so ist man geprägt. Ich mache das so wie meine Eltern. Ich stehe gerne früh auf und wenn ich aufstehe, ziehe ich mich an und sitze da nicht lange rum im Schlafanzug. Meine Frau, die ist manchmal um 10:30 noch in Schlafkleidung. Und dann sage ich, guck mal auf die Uhr, gleich wird der Briefträger klingeln und du bist nicht salonfähig, ja? Aber sie hat das so mitgebracht von ihrem Elternhaus. Gut, Probleme durch das nicht wirkliche Verlassen des Elternhauses. Wir haben am Donnerstagabend gehört, dass ein Baustein für eine gute, solide, funktionierende, gottwohlgefällige Ehe ist, dass es mit Verlassen beginnt. Beide, Mann und Frau, müssen das Elternhaus wirklich verlassen und die Eltern müssen das auch akzeptieren, dass die Kinder nun eine eigene Ehe eingegangen sind und dürfen nicht in die Ehen der jungen Leute hineinfunken und regieren. Sonst gibt es große Probleme. Wir haben wiederholt gesehen, wie manchmal sogar eine ganze Verwandtschaft, eine ganze Sippe in die Ehe rein regiert hat und das gab natürlich Riesenprobleme. Bitte, wir wollen eine gute Beziehung pflegen zu allen unseren Verwandten, inklusive Schwiegermutter, wie wir schon wissen. Aber trotzdem gehen wir unseren Weg und verlassen das Elternhaus, machen unsere eigenen Erfahrungen und so weiter. Jetzt kommt etwas, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen, ja, und das kommt mir komisch vor. Da habe ich wenig Verständnis für, dass so viele Ehen unter einer unterschiedlichen Einstellung zum Geld leiden. Der eine kommt aus einem Elternhaus, da war Geld kein Thema. Geld war da. Wohlhabendes Elternhaus und man brauchte nicht überlegen, wenn man etwas kaufen wollte. Man brauchte schon gar nicht beten, ob man das überhaupt braucht. Man hat einfach gekauft. Geld war genug da. Der andere kommt aus dem Elternhaus, da wurde jeder Euro umgedreht. Da wurde nichts gekauft, was nicht unbedingt gebraucht wurde. Es wurde auch nicht auf Pump gekauft, nicht Urlaub auf Pump und Kühlschrank auf Pump und das und jenes, sondern man hat gespart und nur wenn man das Geld hatte, hat man gekauft. Das sind zwei ganz verschiedene Konzepte, aber sowas kommt manchmal in einer Ehe zusammen. Und da kann man einen Riegel vorschieben, da muss man nur ein bisschen weise sein. Wenn die beiden zum Beispiel vereinbaren würden, keiner von uns gibt über eine bestimmte Grenze Geld aus, ohne das vorher mit dem anderen abgestimmt zu haben, dann ist die Bombe schon entschärft. Das wird bei manchen jungen Ehepaaren schon bei 50 Euro sein, diese Grenze. Und bei manchen bei 500 und bei anderen 5000. Das kann alles sein. Konflikte, die durch unterschiedliche Einstellungen zum Geld herrühren, sollten eine Ehe nicht in die Krise bringen. Aber ihr könnt es lesen in Statistiken. Dieser Grund, der wird oft genannt bei Ehen, die zerbrochen sind, weil sie es nicht fertiggebracht haben, ihre unterschiedliche Einstellung zum Geld irgendwie in gute Bahnen zu lenken. Apropos, ich hatte mal ein Ehepaar vor mir, die haben ihre Eheprobleme mit Geld gelöst. Wenn er irgendwie was falsch gemacht hat, musste er zahlen an seine Frau. Und wenn sie was falsch gemacht hat, musste sie zahlen. Und dann habe ich mich getraut zu fragen, ja, wie ist denn das ausgegangen? Und dann hat sie gesagt, ja, 90.000 hat sie schon eingenommen in den letzten Ehejahren. Und diese beiden hatten beide einen Doktortitel. Da seht ihr, das schützt vor Torheit nicht, ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das ist ganz sicher nicht der richtige Weg. Konflikte, die durch vertauschte Prioritäten entstehen, damit meine ich wieder Folgendes, dass eben nicht der Ehepartner Priorität Nummer eins hat, sondern die Freundin, der Freund, der Arbeitskollege, der Älteste in der Gemeinde, der Bruder, ein eigenes Kind. Manche haben keine gute eheliche Kommunikation, haben aber schon erwachsene Kinder und dann redet sie die Dinge, die sie früher mit ihrem Ehemann geredet hat, mit einem ihrer erwachsenen Söhne und er redet mit einer der erwachsenen Töchter, anstatt mit dem Ehepartner. Das sind alles vertauschte Prioritäten. Oder noch ein Beispiel. Ich kenne ein Ehepaar, die bekamen relativ spät ein Kind, waren schon über 40, eine Tochter. Und als sie da war, durfte der Ehemann aus dem elterlichen Schlafzimmer ausziehen. Da lag von da an die Prinzessin. Und die lag da noch, als sie 11 oder 12 Jahre alt war. Er hatte in der Zwischenzeit in irgendeiner Rumpelkammer sein Quartier beziehen müssen, hat neben der Ehe dann ein Kind gezeugt mit einer anderen Frau. Ich rechtfertige das nicht, aber die Ehefrau hat das mitprovoziert, indem sie diese falschen Prioritäten gesetzt hat und er ausziehen musste. Konflikte, die durch unterschiedliche Erziehungsmethoden entstehen, haben wir eben im letzten Vortrag schon gehabt. Ich will es hier nur noch mal erwähnen. Und jetzt kommen drei Bereiche, liebe Geschwister, jetzt wird es sehr ernst. Die decke ich nacheinander auf, weil sie zusammenhängen. Da ist das Problem der enttäuschten Erwartungen. Manche gehen mit viel zu hohen, unrealistischen, manchmal sogar utopischen Erwartungen in eine Ehe. Und liebe Schwestern, mal muss ich mehr die Männer dran nehmen, mal mehr euch. Das sind eher Frauen. Die haben irgendwelche Romane gelesen, 3-Groschen-Romane oder so, und denken, mein Märchenprinz, der wird mich die ganze Zeit auf Händen tragen und wird mir jeden Wunsch von den Augen ablesen und so weiter. Der Fall wird groß, ja. Der wird groß. Das ist einfach unrealistisch. Ihr wisst doch, dass in der Bibel, im Matthäusevangelium, 10 Seligpreisungen zu finden sind. Alle bei Matthäus. Kennt ihr auch die 11. Seligpreisung? Die lautet, selig sind die, die nicht so viel vom anderen erwarten, denn sie können nicht enttäuscht werden. Überfrachtet bitte den anderen nicht mit unrealistischen Erwartungen. Der ist doch nicht Gott. Nur Gott kann alle meine Bedürfnisse stillen letztlich, der andere doch nicht. Und wenn er sich noch so viel Mühe gibt, also enttäuschte Erwartungen, dann kommt hinzu das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht. Auf einmal ist alles so nüchtern und so kalt und so technisch. Man hatte sich das so schön vorgestellt. Auf einmal sind gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme, Probleme mit den Kindern, mit Arbeit und was nicht alles. Und da kann es sein, dass die Romantik auf der Strecke bleibt. Das romantische Feuer ist sehr schnell abgebrannt, wenn man da nicht nachlegt. Und auf diesem Nährboden kommt auch Problem Nummer 10 zustande, außereheliche intime Verlockungen. Ich habe noch mehrere Ehebücher gelesen auf Englisch, die meine Frau leider nicht mitlesen konnte. Und da eins zum Beispiel von dem bekannten amerikanischen Autor R.C. Sproul. Und Sproul schreibt in seinem Buch Die intime Ehebeziehung, The Intimate Marriage, da schreibt er in diesem Buch, dass er in seiner großen Gemeinde in Amerika einmal 8 Ehepaare gleichzeitig hatte, bei denen es zu einer außerehelichen intimen Verlockung gekommen war, sprich zu Ehebruch, damit es ganz deutlich wird, was hier gemeint ist. Und er fiel aus allen Wolken und wollte sich damit nicht abfinden. Und dann hat er sich die Ehepaare nacheinander vorgeknöpft. Und er fragte die Männer, die mit einer anderen Frau eine Beziehung eingegangen waren, warum hast du das gemacht? Und die Antwort war, sie schaffte es, dass ich mich wieder wie ein Mann gefühlt habe. Das war auf der Strecke geblieben. Er war nur noch der Ernährer, der Handwerker, der Chauffeur und so weiter, ja, aber nicht mehr der geliebte Ehemann. Es war auf der Strecke geblieben im Ehealltag. Und analog dazu sagten die Frauen, die eine Beziehung eingegangen waren, er schaffte es, dass ich mich wieder wie eine Frau gefühlt habe. Ich war nur noch Hausfrau, Köchin, Bäckerin, Putzfrau, Krankenschwester und so weiter, aber ich war nicht mehr Ehefrau. Und ihr Lieben, das sehen wir, das ist ein Nährboden, auf dem dann bei Gelegenheit der Teufel es fertigbringen kann, dass Untreue entsteht. Und es ist wirklich zum Jammern. Ich habe in den letzten Jahren so viele junge Ehepaare vor mir gehabt, junge Ehepaare, im ersten und zweiten Ehejahr verheiratet, wo schon einer der beiden untreu geworden war. Ehepaare aus christlichen Gemeinden. Und ihr seht, das ist ganz real. Ich habe euch eine lange Liste gezeigt, 10 Ursachen genannt und die Liste ist nicht erschöpft. Aber wir haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Allein die Bibel zeigt uns den unsichtbaren Hintergrund für diese Konflikte. Wir wollen da nicht an der Oberfläche stehen bleiben, beim Vordergründigen. Die Bibel sagt uns, hier im Jakobusbrief, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, sagt Jakobus. Da ist der unsichtbare Hintergrund. Unser Herz, hier, diese Brunnenstube des Bösen, dieser Abgrund in uns, haben wir das erkannt, dass wir zu allem fähig sind, auch wir Gläubigen. Wir sind und bleiben zu jeder Schändlichkeit fähig, bis an unser Lebensende, auch zu Ehebruch. Und darum können wir doch nur ins Gebet gehen, uns an unseren Herrn wenden und sagen, Herr, bewahre mich davor, dass ich Ursache werde oder gebe für Konflikte in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Gemeinde und darüber hinaus. Bewahre mich davor. Ich will kein Spannungserzeuger sein, nicht die Ursache für Konflikte geben. Ein zweiter Gedankengang. Wenn ein Konflikt entsteht, wir sind Menschen, das kann passieren, heute noch, nächste Woche, irgendwann kann ein Konflikt entstehen. Wir können ihn bewältigen. Wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Wie können wir Konflikte bewältigen? Ich möchte erstens nennen, eine positive Grundhaltung zur Ehe. Unser Bund ist vor Gott und vor vielen Zeugen geschlossen und der gilt. Damit meine ich Folgendes. Bei vielen Ehepaaren kommt es irgendwie zu einem Konflikt und auf einmal steht ein Fragezeichen über der ganzen Ehe. Da fangen die Eheleute an zu fragen, habe ich überhaupt den Richtigen geheiratet oder die Richtige? Habe ich vielleicht den falschen Ehepartner geheiratet? Dann kann es ja gar nicht funktionieren. Auf einmal steht da so ein großes Fragezeichen drüber. Und ihr Lieben, darf ich euch diesen Zahn hoffentlich ein für alle Mal ziehen heute Nachmittag? Dahinter steht eine falsche Vorstellung, nämlich die, als hätte Gott schon vor Grundlegung der Welt einen Ehepartner für mich ausgewählt, einen einzigen auf der ganzen Erde. Und wenn ich unter den 7,5 Milliarden Menschen nicht diese Stecknadel im Heuhaufen finde und den Falschen heirate, dann ist alles sowieso verloren. Das sagt doch die Bibel gar nicht. Überhaupt nicht lehrt das die Bibel. Dass diese Vorstellung kommt aus der Romantik, aus der geistesgeschichtlichen Epoche der Romantik. Da dachte man, da sah man den Menschen wie zwei Halbkugeln. Ja? Hier, das bist du und du musst jetzt genau die passende Halbkugel finden. Die muss auf den Millimeter genau passen. Und wenn das so ist oder so, dann wird das sowieso nichts. Ja? Aber das ist romantisch, das ist verträumt, das ist nicht die Realität. Da kommen Menschen zusammen, die sind so verschieden, weil Mann und Frau grundsätzlich schon so verschieden sind, wie wir gestern Abend gehört haben, und dann auch noch persönlich, individuell sehr verschieden. Nein, diese Vorstellung ist falsch. Gott hat nicht irgendeinen Ehepartner für dich bestimmt, sondern du darfst innerhalb eines Rahmens frei wählen. Wenn du gläubig bist, dann musst du einen gläubigen Ehepartner wählen. Das ist die Bedingung, die Gott stellt. Aber innerhalb dieses Rahmens kannst du unter vielen Gläubigen frei wählen. Überleg mal, ich habe einige noch nicht überzeugt. Es heiraten doch schon seit Jahrtausenden Leute, ja? Und da kam es doch auch schon vor, dass einer mal den Falschen geheiratet hat, oder? Was macht dann der andere, der den Richtigen nicht mehr heiraten kann? Der heiratet doch auch wieder den Falschen, ja? Und so geht das doch ständig, verstehst du, das geht doch schon logisch gar nicht auf, weil schon seit Jahrtausenden immer der Falsche geheiratet wurde. Und deswegen bitte, aber wir wollen nicht auf Logik jetzt da bauen, ich kann es mit Bibelstellen belegen, 1. Korinther 7, sagt Paulus, wenn eine Witwe wieder heiraten will, dann ist sie frei zu wählen, wen sie will. Nur in dem Herrn muss es geschehen, das heißt, sie muss einen Gläubigen wählen, aber sie ist frei zu wählen, wen sie will. 1. Korinther 7, 39, wer sich das aufschreiben will. So, was ich hier meine, ist Folgendes. Die Einstellung zu einem Problem ist wichtiger als das Problem selbst. Es gibt Menschen, für die wäre dieses Glas hier bereits halb leer, obwohl jeder von euch sehen kann, dass es noch fast voll ist, ja? Gut, hier oben fehlt schon ein bisschen und jetzt nehme ich noch einen Schluck. So, aber das Glas ist noch immer mehr als halb voll. Das liegt an unserem Blick. Manche haben diesen Blick. Für die ist es immer gleich halb leer. Und ich habe Leute kennengelernt, die hatten vergleichsweise so ein kleines Problem in ihrer Ehe. So klein. Aber weil sie nicht richtig damit umgegangen sind, da wurde aus jedem Problem, aus jeder Mücke ein Elefant. Und immer hat sich das so hochgeschaukelt, weil sie nicht richtig rangegangen sind. Ich habe andere kennengelernt, die hatten vergleichsweise so ein großes Problem und die haben gesagt, davon lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen. Das packen wir an. Mit dem Herrn können wir über Mauern springen. Und Herr, mit dir werden wir das lösen. Mit dir sind wir immer in der stärksten Partei. Ja? Und haben das angepackt. Liebe Geschwister, bitte behaltet diese positive Grundeinstellung zur Ehe. Das soll heißen, wir haben geheiratet, wir haben vor Gott und Menschen einen Bund geschlossen und dieser Bund gilt, bis einer von uns beiden abgerufen wird oder beide. Und weil wir zusammenbleiben, darum werden wir alles dran setzen, an unserer Ehe zu arbeiten, Konflikte zu bewältigen. Wir werden versuchen, erst gar keine neuen entstehen zu lassen. Und wenn doch mal ein Problem da ist, ein Konflikt, dann kommt es auch auf die Kunst an, miteinander Probleme zu besprechen. Wir haben eben über Kommunikation nachgedacht, aber ich möchte noch zwei Dinge nachliefern. Es geht um den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ton. Der Mann war den ganzen Tag unterwegs beruflich, ist 250 Kilometer mit dem Auto gefahren, hat unterwegs noch 7, 8 Telefonate geführt, hoffentlich mit der Fernsprecheinrichtung, ja. Und dann hat er von seinem Chef noch einen auf den Deckel gekriegt. Jetzt kommt er abends nach Hause, die Frau lässt ihn nicht aus dem Auto aussteigen, sondern schüttet ihm gleich einen Kübel von Problemen über. Das kann nicht funktionieren, sondern das wird eskalieren. Das wird eskalieren. So geistlich ist kein Mann auf der Welt, dass er dann richtig reagiert. Ja? Der wird laut werden, der wird sagen, hast du einen Vogel, ja? Wieso überfällst du mich jetzt damit? Lass ihn doch mal aussteigen. Gib ihm doch mal was Ordentliches zu essen zuerst. Lass ihn auch noch seine E-Mails lesen oder in die Zeitung gucken. Ich muss euch sagen, ich habe eine weise Frau. Ich bin dem Herrn sehr dankbar für meine Frau. Wisst ihr, was die macht? Wenn die so ein Problem hätte zu besprechen, die legt mir einen Zettel auf den Schreibtisch. Und da steht drauf, ich muss etwas mit dir besprechen. Und diesen Zettel, den kann ich nicht so und dann Stapel schieben, ja? Dann werde ich ihr antworten und werde sagen, Silvia, lass mich dieses Telefonat noch führen oder die Mail noch schreiben und dann können wir spazieren gehen. Wir können das heute Abend gleich erledigen. Oder ich werde ihr sagen, heute Abend geht's nicht, aber morgen früh nehme ich mir Zeit. Das geht auch. Aber sie, warum schreibt sie einen Zettel? Weil das ohne Emotionen ist. Weil sie nicht will, dass sie das irgendwie falsch rüberbringt, ja, oder ich dann falsch reagiere, legt sie mir einen Zettel hin. Das funktioniert sehr gut bei uns. Ich habe nicht gesagt, dass wir nur noch schriftlich kommunizieren miteinander, ne? Das habe ich nicht gesagt. Und der richtige Ton, wir lassen es nicht zu, dass einer von uns beiden sich in Rage redet und hochschaukelt und plötzlich laut wird und so, das lassen wir nicht zu. Wenn ich merke, dass meine Frau so ein bisschen unter Dampf kommt, ja, und ein bisschen erregt ist, so, dann nehme ich ihre Hand und drücke sie ganz sanft, ja, und da weiß ich schon, was das bedeutet, cool mal down, ja, dann, das hilft schon meistens, oder manchmal muss sie das auch bei mir, oder ich sage einfach zu ihr, Silvia, komm, ganz gechillt bleiben, wir können in aller Ruhe darüber reden, ich merke gerade, du bist ein bisschen ereifert, ja, ruhig bleiben, wir lassen das nicht zu, dass einer von uns sich da irgendwie hochschaukelt und dann laut wird. Ihr Lieben, ich lebe jetzt fast 40 Jahre schon mit dem Herrn. Und hier sind welche, die leben vielleicht noch länger mit ihm. Ich kann euch versichern, er hat mich in der Zeit kein einziges Mal angeschrien. Hat er dich schon einmal angeschrien? Also das möchte ich lieber nicht erleben, ja, dass Gott mich anschreien müsste. Gott redet sehr freundlich und in gutem Ton. Und deswegen wollen wir uns auch nicht anschreien. In unseren Ehen auch nicht unsere Kinder. Das ist mir leider ein paar Mal passiert, das muss ich bekennen. Aber es war nicht gut, ja. Das hätte nicht sein brauchen. Der richtige Ton. Und ich möchte noch etwas sagen, dann gehen wir weiter. Für Ehepaare, die vielleicht doch irgendwie in eine Situation gekommen sind, wo der Berg an Problemen größer geworden ist. Es ist nicht nur ein kleiner Hügel, es hat sich ein Berg angesammelt von ungelösten Konflikten. Ich empfehle euch Folgendes. Dann geht doch mal ein Wochenende lang alleine ihr beide irgendwo hin. Ihr müsst nicht in ein teures Hotel. Es haben auch manchmal Geschwister, die sind verreist. Ihr Haus steht leer, dann könnt ihr dorthin. Und dann macht ihr Folgendes. Achtung, das alleine ist noch nicht die Lösung, sondern ihr vereinbart miteinander, wir reden maximal 2 Stunden am Stück. Und dann hören wir auf und spielen Federball und fahren eine Runde mit dem Fahrrad und reden nicht weiter über das Problem, entspannen uns, machen etwas Schönes miteinander und dann nach dem Abendessen kommen die nächsten 2 Stunden und am nächsten Morgen wieder 2 Stunden. Ich sage euch, wer das diszipliniert macht, der kann an einem Wochenende einen großen Berg abtragen. Das ist nur für den Fall, dass sich so etwas so angestaut hat. Besser ist aber, wir lassen gar nicht einen solchen Berg entstehen. Das habt ihr eben schon einmal gehört, aber ich möchte es hier bewusst noch einmal erwähnen und etwas hinzufügen. Wenn nötig, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten. Wir haben in unserer Ehezeit 2-mal Hilfe von außen in Anspruch genommen. Einmal in unserem ersten Ehejahr, als es nicht gut angefangen hat, da haben wir Volkart und Gerlinde Scheunemann getroffen und die haben uns einen ganz wichtigen Dienst getan. Die waren als Missionare in Indonesien und Die hatten auch ein Ehebuch geschrieben und die haben uns sehr geholfen. Ein Gespräch, 1,5 Stunden, das hat mir vor allen Dingen ganz Wichtiges gesagt. Denn ich war geprägt worden, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles zufallen. Und ich habe losgelegt wie die Feuerwehr und habe angefangen da zu wirbeln und so weiter. Und wir hatten damals am Anfang in unserem ersten Ehejahr, wenn der Monat 31 Tage hatte, 30 Abende war ich im Dienst unterwegs und wir hatten einen Abend zusammen als Ehepaar. Und das geht nicht. Das war schlecht und da hat mir der Volkhard Scheunemann geholfen. Der hat zu mir gesagt, Bruder, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und soll, wird euch alles zufallen. Dann hat er mich gefragt, was wird zufallen? Schlag auf, Bruder, schlag auf. Da musste ich aufschlagen, Matthäus 6, und musste ihm vorlesen, was wird uns zufallen? Essen, trinken, ein Dach über dem Kopf, aber nicht die Zeit für Ehe und Familie. Die wird uns nicht zufallen. Die muss man planen. Was man nicht plant, kommt nicht vor. Hätten wir dieses Wochenende nicht geplant, zufällig würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ja? Man muss bestimmte Dinge planen. Mit dem Herrn, sicherlich. Und das hat mir sehr geholfen damals. Und dann haben wir angefangen, diesen regelmäßigen Eheabend einzuführen und so weiter und so weiter. Also das hat uns geholfen. Und in einer anderen Sache haben wir nochmal mit einem Bruder ein Gespräch gehabt. Und jetzt komme ich auf den Punkt, liebe Geschwister. Meine Frau, die dankt mir heute noch, dass ich damals nicht so stolz gewesen bin und gesagt habe, was? Mit einem Dritten? Das kommt nicht in Frage. Hier aus unserer Ehe geht nichts nach außen. Manche Männer, die vergattern ihre Frauen geradezu, ja, und legen ein Schweigegelübde auf sie und die dürfen nicht mal in der Seelsorge irgendwas aussprechen. Liebe Männer, das geht nicht, das darf man nicht. Das ist nicht euer Recht, eure Frau so in einen Käfig zu stecken. Frauen dürfen natürlich auch nicht rumlaufen und ihre ganzen Ehenöte überall auf ein Tablett durch die Gegend tragen. Das auch nicht. Natürlich nicht. Aber wenn nötig, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten, ob in der eigenen Gemeinde oder darüber hinaus. Bitte macht das. Und es wird hilfreich sein. Vergebung praktizieren. Ihr sagt, komm, hey, wir sind Christen, das ist doch einmal eins. Das ist doch das ABC, das brauchst du uns doch nicht sagen. Ich habe genug Beispiele erlebt, genug Menschen vor mir gehabt, die sich sehr schwer getan haben, eine konkrete Sache dem anderen zu vergeben, dem Ehepartner. Und ich habe aus einem Buch von Lou Priolo, den wir auch mal als Redner auf einer unserer Konferenzen hatten, das Buch heißt Der geistliche Ehemann, Bethanien Verlag, da habe ich 5 Schritte zur Vergebung hier rausgefunden, weil ich das so gut finde, wenn das mal ganz konkret gemacht wird. Erstens, erkenne, dass du gegen deinen Ehepartner gesündigt hast, lass ihn wissen, dass du deine falsche Tat realisiert hast. Beispiel, es war falsch, dass ich dir eben nicht zugehört habe, als du mit mir gesprochen hast. Sie redet und er hört nicht zu. Das ist lieblos. Es war falsch, erkennt er hier. Zweitens, identifiziere die konkrete Sünde, indem du sie bei ihrem biblischen Namen nennst. Zum Beispiel, ich war stolz und hartherzig. Ich war eben empfindlich und beleidigt und so weiter. Ja? Nenn's beim biblischen Namen. Sag, was du falsch gemacht hast. Drittens, erkenne den Kummer, den du deinem Partner bereitet hast. Zeige Reue für den Schmerz, den du beim anderen verursacht hast. Beispiel, es tut mir wirklich leid, dass ich dir wehgetan habe. Drück das aus, sage es. Viertens, überlege, wie das richtige Verhalten ausgesehen hätte und zeige damit deine Umkehrwilligkeit. Beispiel, ich hätte sofort den CD-Player leiser drehen müssen, als du mir sagtest, dass du Kopfschmerzen hast. Sie hat Kopfschmerzen und er hört laute Musik. Und fünftens, bitte konkret um Vergebung, Beispiel, bitte verzeih mir. Das hört sich so logisch und so an, ja, als wäre das alles sonnenklar. Aber jetzt sagen einige von euch, na gut, sie hat mir nicht zugehört oder er hat nicht zugehört, das kann ich auch vergeben. Oder den CD-Player nicht leise gedreht. Was ist denn, wenn wirklich etwas ganz Schwerwiegendes passiert ist. Nehmen wir mal den Worst Case an und der Partner war untreu. Und das kommt raus oder er bekennt es dir. Was ist dann? Habt ihr gehört von Jan Rubens? Der wurde 1571 wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch. Und da schrieb ihm seine gläubige Ehefrau Marie Rubens ins Gefängnis einen Brief, den kann ich euch wortwörtlich zitieren. Sie schrieb: Mein sehr verehrter Ehemann, ich vergebe euch jetzt und immer. Sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, Ehebruch ist keine kleine Sünde. Das reißt ganz tiefe Wunden in einer Ehebeziehung. Aber sie schreibt, sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe. Es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte und Intervention wurde ihr Mann nicht hingerichtet. Er kam sogar nach 2 Jahren frei. Sie zogen um von Antwerpen, Belgien, nach Siegen, Nordrhein-Westfalen, wo wiederum einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der einer der weltberühmtesten Maler werden sollte. Später, das ist ein Selbstporträt, er gilt als einer der besten Porträtmaler aller Zeiten, vielleicht nur noch mit Dürer vergleichbar und anderen wenigen. Es hätte diesen Mann nie gegeben, wenn seine Mutter seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Ich habe keinen Hut, sonst würde ich ihn mal gerade bis zum Boden ziehen, vor Marie Rubens. Sie hat ihrem Ehemann Ehebruch vergeben. Jetzt kommen andere wie jener Mann, der war in der Kur gewesen und da war es irgendwie zu heiß und da hat er gedacht, er braucht einen Schatten und da hat er sich so einen Kurschatten angelacht, ja, und dann ist es passiert und dann kam er nach Hause und hat zu seiner Frau gesagt, ha, es ist passiert, verzeih halt, es ist passiert. Bei seiner Frau war es, als hätte er ihr mit dem Messer mitten ins Herz reingestochen. Aber sie war gläubig und sie hat gesagt, ich vergebe dir. Und er hat gedacht, prima, das Leben ist doch herrlich, ja. Und dachte, er kann gerade so weitermachen. Einige Zeit später kam er mal unerwartet früher nach Hause von der Arbeit und seine Frau hatte ihn nicht bemerkt. Er kommt ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer und da lag sie auf den Knien und er hörte, wie sie betete, Herr, du siehst, ich möchte meinem Mann vergeben. Du siehst, wie schwer es mir ist ums Herz. Hilf mir doch, gib mir doch Kraft, dass ich ihm vergeben kann. Und als er sie so beten hörte, dann wurde er richtig überführt vom Heiligen Geist, von der Schwere seiner Schuld gegen sie. Und dann bat er sie wirklich um Vergebung. Nicht so lapidar, ach, es ist halt passiert. Ihr lieben Verheirateten, so geht das nicht. Jetzt habe ich 2 Beispiele von Männern erzählt, die untreu waren. Manchmal sind es auch Frauen. Ich kenne ein Ehepaar, da hat die Frau einmal dem Werben eines Mannes nachgegeben und hat mit ihm eine Nacht verbracht. Einmal. Das war einmal zu viel. Und sie hat es dann später ihrem Mann gebeichtet und er war nicht begeistert. Das könnt ihr euch denken. Und er hat gesagt, ja, ich vergib dir. Er hat nicht wirklich vergeben. Das ist schon 25 Jahre her. Er hat nicht wirklich vergeben. Wisst ihr, woran man das erkennt? Wenn sie ihn mal auf etwas aufmerksam macht, dann kommt immer dieselbe Reaktion. Sei still, du weißt, was du gemacht hast. Bumm, kriegt sie wieder eine auf den Deckel. Ja? Das ist nicht wirklich vergeben. Vergeben heißt, dass wir dem anderen die Schuld nicht mehr in negativer Weise aufs Brot schmieren. Wenn du das Bedürfnis hast, so etwas nochmal auszusprechen, dann solltest du zu deinem Partner sagen, sei ohne Sorge, ich habe dir vergeben, aber bitte erlaube mir, dass ich nochmal darüber spreche, es tut mir gut, es wird mir leichter ums Herz Und dann musst du das deinem Partner auch gewähren, wenn er dich darum bittet. Ja? Aber ansonsten nicht mehr in vorwurfsvoller, negativer Weise aufs Brot schmieren, sonst hast du nicht wirklich vergeben. Ich rede jetzt von Vergebung. Das ist nicht dasselbe wie Versöhnung. Zur Versöhnung gehören immer zwei Seiten. Ja? Aber du kannst in deinem Herzen dem anderen vergeben, schon bevor er dich um Vergebung gebeten hat, bevor er seine Schuld eingesehen hat. Ich möchte gerne lernen, einem anderen, der an mir schuldig wird, schon in dem Augenblick zu vergeben, wo das passiert. Ich habe nicht gesagt, dass ich das schon kann. Ich habe gesagt, ich möchte es gerne lernen. Vergebung praktizieren, Bitterkeit überwinden. Vorhin haben wir gesehen auf der Folie im letzten Vortrag, dass Frauen eher dazu neigen zu verbittern. Ich habe auch schon bittere Männer kennengelernt. Ich kann nicht ausschließen, dass ich selber noch nie bitter war. Ich habe jetzt keine konkrete Situation vor Augen. Jeder von uns kann bitter werden, aber wir wollen Bitterkeit überwinden. Und da darf ich euch einen zweiten Auszug aus diesem Buch zitieren von Lou Priolo. Susannes innerer Monolog zur Kultivierung ihrer Bitterkeit. Ich habe jetzt diese Namen auf Deutsch übersetzt und habe irgendwelche Namen genommen, Ähnlichkeiten waren nicht beabsichtigt. Ja? Ich kann Bernd nicht verstehen. Er hat mir schon wieder eine Szene gemacht. Susanne drückt die Saat mit ihrem Finger in den Boden ihres Herzens. Bitterkeit fängt immer mit einem Samenkorn an. Die Bibel spricht von einer bitteren Wurzel und das ist eine Pflanze und die beginnt immer mit einem Samenkorn. Hier wird die Saat reingedrückt ins Herz. Er will immer nur das eine. Susanne bedeckt die Saat mit mehr Erde. Warum interessiert er sich nicht mehr für meine Bedürfnisse? Susanne bewässert die Saat. Es geht alles über Wochen, Monate, Jahre. Bernd liebt mich gar nicht wirklich. Ich hätte ihn nicht heiraten sollen. Susanne befruchtet die Saat weiter. Die Pflanze sproßt bereits. Der Halm ist zu sehen. Ich habe auch Bedürfnisse, vielleicht kann sie ein anderer Mann besser stillen. Merkt ihr diese Sackgasse des Teufels? Ich habe den falschen Mann geheiratet. Ein anderer, dieser nette Bruder da in der Nachbargemeinde, der hat mir schon mal so schöne Augen gemacht. Der kann mir vielleicht die Bedürfnisse besser stillen. Susanne bewässert die Pflanze, deren Wurzeln sich immer tiefer in ihr Herz hineinstrecken. So kann er mit mir nicht umgehen. Ich werde ihm eine Lektion verpassen. In den nächsten Tagen werde ich kein Wort mit ihm reden. Sie macht die Schweigebremse rein. Sie bricht die Kommunikation ab. Susanne hat jetzt ein Gewächshaus um das stinkende Unkraut gebaut und gibt anderen Leuten die Gelegenheit, es zu betrachten. Jetzt ist dicke Luft bei den beiden. Das merken doch die Kinder, die da im Haushalt leben. Das merken Leute, die zu Gast kommen. Die merken, warum sind die denn so kurz angebunden miteinander? Ja, da stimmt es nicht bei denen und der Hader wird vermehrt. Ihr seht, es gibt nur eine Möglichkeit, Bitterkeit. Wenn Bitterkeit in unserem Herzen entstanden ist, die können wir nur vor dem Kreuz Jesu Christi wieder loswerden, indem wir sagen, Herr, reiß diese bittere Wurzel aus. Ihr seid alle Gartenfachleute, ja? Wenn du da Unkraut hast, du kannst jeden Tag mit der Schere kommen und oben ein paar Millimeter abschneiden. Jeden Tag. Das wird nicht reichen. Es muss raus mitsamt der Wurzel und das geht nur vor dem Kreuz. Das geht nur vor dem Kreuz, dass wir sagen, Herr Jesus, du hast das auch getragen dort. Du hast es mit deinem Blut bezahlt. Ich will meinem Partner vergeben. Ich will nicht bitter sein gegen ihn. Hilf mir, die Bitterkeit zu überwinden. Mach mich da ganz heil. Ich habe noch einen dritten und letzten Gedankengang. Besser als Konflikte zu lösen und lange damit umgehen zu müssen, wäre sie zu vermeiden. Es ist wie mit dem Müll. Besser als Müll entsorgen und verbrennen wäre Müll vermeiden. Ja? Aber ganz werden wir heute nicht den Müll vermeiden. Hoffentlich vermeiden wir wenigstens verbalen Müll, dann wäre schon gut. Konfliktvermeidung. Ich möchte noch ein paar Tipps geben, ganz praktisch. Gegenseitiges Verständnis aufbringen. Ich sagte vorhin, wir geben einander zu tragen auf. Die Schwächen des anderen muss ich tragen. Achtung, Meine Frau, jetzt kommt das Thema Frau und Autofahren, jetzt wird's lustig. Meine Frau, die fährt immer 70, innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften. Die fährt in den Nachbarort zum Zahnarzt, wird auf dem Hinweg geblitzt und auf dem Rückweg wieder am selben Blitzer. Innerhalb von einer Stunde, ja? Ja, die macht das nicht, um mich zu ärgern. Die ist zu gründlich, wisst ihr, die denkt immer, die muss denken, wenn sie irgendwo hinfährt, was sie da reden wird. Und kommt der Blitz und wenn sie zurückkommt, muss sie noch mehr denken, ja. Also, und so, manche Männer, die flippen da aus und dann kriegt ihr aber eine Moralpredigt und ich habe mir was anderes überlegt. Ich habe im Online-Banking Überweisungsvorlagen angelegt, Ordnungsamt Fulda, Ordnungsamt Bad Hersfeld. Neulich war meine Frau in Bebra, ich konnte anlegen, Ordnungsamt Bebra, dann war sie in Göttingen, da musste ich auch anlegen, Ordnungsamt Göttingen, also die Liste wird immer länger, aber ich zeige ihr das gar nicht, ich halte ihr das gar nicht unter die Nase und sage, guck mal hier, ja, ich überweise das und die Sache ist erledigt. Ja. Sie macht das nicht, um mich zu ärgern, sie macht das nicht, das ist nur eine Schwäche. Jetzt wollen die Frauen wissen, wo meine Frau meine Schwächen tragen muss, ja. Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Sie schickt mich in den Keller. Ich soll 3 Sachen holen. 2 schaffe ich meistens, ja. 2 kriege ich meistens zusammen, aber alle 3, das wird nicht funktionieren. Nur ein harmloses Beispiel, fragt sie selber, ja. Fragt sie selber, wo sie bei mir Verständnis aufbringen muss. Aber guck mal, wir geben einander durch unsere Schwachheiten. Ist gar nicht bös gemeint. Geben wir zu tragen auf. Und als junger Ehemann, muss ich ehrlich sagen, war ich nicht so kulant und so großzügig und so locker. Da war ich auch ein bisschen angespannter, ja. Aber inzwischen sage ich, komm, das ist doch kein Streit wert, ja. Das ganze Haus ist kein Streit wert. Und darum, ich zahle das und erledigt ist. Aber neulich kam ein Schreiben, da kriegte meine Frau einen Brief von irgendeiner Behörde. Wenn sie jetzt noch einmal geblitzt wird innerhalb von einem Jahr, ist der Führerschein weg. Ja, seitdem schleicht sie aber ganz schön durch die Gegend. Ja, na gut. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Eigene Schwächen. Guck mal, die Kullenväter auf der Schwäbischen Alb. Wilhelm Buschs Mutter war eine geborene Kullen. Die hatten so originelle Sprüche. Und einer der Kullenväter hat gesagt, gegen mich selbst will ich ein Herz haben wie ein Nadelöhr, aber gegen andere wie ein Scheunentor. Das ist die richtige Einstellung. Und was machen wir? Wir sind oft selber gegen uns, unsere Verkehrtheiten so großzügig, aber der andere, wenn der einen Fehler macht, ja, da sehen wir den Splitter auf 100 Meter Entfernung. Eigene Schwächen realistisch einschätzen, das wird mich ins Gebet treiben und das wird mich viel großzügiger machen gegenüber dem anderen. Das gemeinsame Gebet pflegen oder, wenn nur einer der beiden gläubig ist, es gibt ja auch genug Ehen, wo leider nur einer der beiden gläubig ist, dann kann man wenigstens miteinander reden. Aber besser ist noch, man kann miteinander beten. Ich sagte das vorhin, ein Ehepaar, das täglich einmal miteinander betet, gerne öfter. Wir beten öfter zusammen, meine Frau und ich, wenn wir beide zu Hause sind. Wenn man zusammen betet, da kann schon gar nicht so viel sich anstauen. Gemeinsame Entspannungszeiten einplanen. Das ist wichtig. Mal etwas zusammen machen, wieder lachen zusammen und die alten Briefe lesen, wenn ihr sie noch habt, ja, wenn sie nicht digital waren. Und wieder an die Orte gehen, wo man sich kennengelernt hat, wo man Schönes erlebt hat. Gemeinsame Entspannung einplanen. Ach, da hatten wir schon Ehepaare vor uns und die fanden aber gar nichts mehr, was sie gemeinsam machen könnten, ja. Was der eine gerne hatte, das war für den anderen ätzend und öde und ach. Und was der gerne wollte, das war wieder für den nichts. Ich habe dann irgendwann gefragt, ja sag mal, habt ihr denn gar nichts mehr, was ihr zusammen machen könntet, was für euch beide schön ist? Dann geht doch wenigstens zusammen spazieren, das muss doch noch möglich sein. Ja? Gemeinsame Entspannung einplanen, das romantische Feuer am Brennen erhalten. Ich sagte es vorhin, das ist sehr schnell abgebrannt, wenn man nicht nachlegt, wie bei einem Holzfeuer, ja. Holzscheite, die brennen nur eine bestimmte Zeit, dann sind sie weg. Und so muss man auch in der Ehe am romantischen Feuer arbeiten, weil sonst eben nur noch Asche oder Glut übrig ist. Die körperliche Beziehung verbessern. Liebe Geschwister, habt Verständnis, dass ich das hier auch erwähne. Wir haben vorhin gehört, bei Frauen, die leiden sehr, wenn die Kommunikation nicht stimmt, wenn sie nicht tief genug ist, wenn da ihr Bedürfnis nicht gestillt ist. Aber Männer werden auf Dauer sehr leiden, wenn es hier auf diesem Gebiet nicht funktioniert. Und da können wir auch arbeiten in diesem Sinne, dass wir uns informieren, dass man mal etwas Gutes hört, etwas Gutes liest. Vor 40, 50 Jahren gab es keine Bücher zu diesem Thema. Meine Eltern, meine Großeltern, die konnten dazu nichts lesen. Aber wir haben heute gute Bücher auf dem Markt, ja, wo wir auch mal etwas Gutes hören oder lesen können. Bitte arbeitet auf allen Gebieten eures Ehelebens an der Ehe, auch hier im Blick. Das soll für beide schön sein und das ist wichtig für die Ehe. Darum wollen wir heute Abend um 19.30 Uhr dazu auch noch was hören. Und ihr seht es wieder, auch in diesem Vortrag, die Wertschätzung des Partners verstärken. Erkenne doch, da ist so ein wertvoller Mensch neben dir. Ja, der hat ein paar Schwächen und ein paar Macken und er hat dir auch schon mal auf die Füße getreten und du ihm auch. Aber das kann man doch überwinden. Ist doch ein ganz wertvoller Mensch. Wie habe ich heute Morgen gedankt, dem Herrn gedankt für meine Frau? Ja, ich bin so dankbar für sie. Man kann sich durch eine Eheschließung halbieren, man kann sich aber auch verdoppeln. Und meine Frau und ich, wir haben das Gefühl, wir haben uns verdreifacht durch die Eheschließung, ja? Weil sie sagt mir, sie hat viel von mir profitiert, ich kann euch bezeugen, ich habe viel von ihr profitiert. Die Wertschätzung des Partners verstärken. Ich möchte schließen mit einer Bilderserie. Keine Sorge, wir bleiben beim Wort. Ja? Wir machen jetzt keine Bildbetrachtung. Aber das ist aus dem Ehegartenbuch von Roger und Donna Van. Das sind 4 Bilder und die haben es in sich. Ich hoffe, ihr könnt das noch aufnehmen. Nehmt noch mal einen Schluck aus der Feldflasche, wenn es dran ist. Wir sind in wenigen Minuten durch. Fast alle Ehen auf der Welt beginnen in der Phase der Romantik. Eine sehr schöne Phase. Die beiden sind verliebt, die haben eine rosarote Brille auf und du kannst zu ihnen sagen, hey, nimm mal runter, geht nicht, ist angewachsen. Ja? Die rosarote Brille. Ja, so geht man in die Ehe, man sieht den anderen, wie man ihn gerne sehen möchte, nicht wie er wirklich ist. Aber unsere Nachbarn in England, die haben ein schönes Sprichwort, die sagen, verliebt sein macht blind, aber die Ehe öffnet sehr schnell wieder die Augen. Und dann gehen meistens im ersten Ehejahr schon die Augen auf und man kommt in die Phase der Realität. Huch, die beiden erschrecken. Was ist denn das? Da wächst ja eine Mauer zwischen uns, ja? Und er merkt, sie ist gar nicht die Prinzessin und er ist gar nicht der Märchenprinz. Die ersten Probleme kommen. Realität, Phase der Realität. Und jetzt wird es gefährlich. Dann kommt es leider bei vielen Paaren in die Phase der Resignation. Schauen wir das bitte genau an. Die Mauer ist beträchtlich gewachsen. Die beiden haben einander den Rücken zugekehrt. Und der Zeichner oder die Zeichnerin hat da unten Schlangen hingemalt. Hier ist der Teufel auf dem Plan und will eine Ehe, die Gott geschlossen hat, die ein Leben lang halten soll, auseinanderbringen. Der Teufel wird in der Bibel Diabolos genannt, das heißt Durcheinanderbringer, aber Dia kann man auch übersetzen, Auseinanderbringer. Der Teufel will alles auseinanderbringen, was nach Gottes Willen zusammengehört. Ehen, Familien, Gemeinden, und sogar ganze Völker. Ja? Er ist der Auseinanderbringer. Und wir können jetzt leider nicht in ihre Köpfe schauen, brauchen wir auch nicht. Aber wenn sie jetzt denkt, Der Kerl, der macht immer nur Versprechungen. Der hat mir schon 100 Mal versprochen, er wird sich ändern. Der ändert sich nie. Jetzt ist genug. Jetzt ist Ende der Fahnenstange. Oder wenn er denkt, diese alte Meckerziege da, mit der komme ich doch auf keinen grünen Zweig. Schluss jetzt, ja. Und da in der Nachbargemeinde, da ist so eine nette Schwester. Mit der wird es besser laufen. Das Schlimme ist, wenn einer der beiden aufgibt, nur einer, ist die Ehe zerstört, ist sie am Ende. Der andere möchte manchmal liebend gerne festhalten, aber einer wirft das Handtuch und dann ist vorbei. Und der Teufel macht sich wieder eine Kerbe in den Revolver. Im Februar 2013 sitze ich in meinem Büro und da kommt ein Anruf. Es stellt sich heraus aus Bielefeld, aus der Stadt, die es angeblich gar nicht gibt. Ja, aber da kam ein Anruf her und da war ein Mann dran, der stellte sich vor und sagt: Herr Block, ich heiße Willi, ich habe Ihre Vorträge irgendwo gehört und ich muss Ihnen leider sagen, meine Frau hat mich verlassen, hat unsere 2 kleinen Töchter mitgenommen, hat einen anderen, wir sind geschieden, sie hat einen anderen Mann. Ich möchte von Ihnen die Erlaubnis, dass ich mir jetzt auch eine andere Frau suchen darf, sagt er zu mir. Bis dahin habe ich ihm zugehört, dann habe ich gesagt: Mein lieber Willi, jetzt hast du aber gerade den Richtigen angerufen, ich habe dir etwas anderes zu sagen, und zwar von Gott. Das ist deine Frau, wieso hast du sie gehen lassen? Das ist die Mutter deiner Kinder, hol sie dir zurück, hol sie zurück. Und er hat mir später gesagt, ich hätte das mit so einer Wucht gesagt, dass es ihn vom Sofa runter auf den Fußboden gedrückt hätte. Also ich bitte euch, meine schwachen Worte. Da hat scheinbar ein anderer zu ihm geredet, ja? Na gut, ich habe ihm gesagt, sage ihr, dass du bereit bist, dass sie zurückkommen kann zu dir. Ringe um sie, wirb um sie, bete, setze alles dran. Das Gespräch war zu Ende. 2 Wochen später hatte ich das vergessen. Dann komme ich im November 2013 zu einem solchen Vortragswochenende nach Bielefeld in eine Mennonitengemeinde. Da kommt nach dem Vortrag ein Mann zu mir und sagt: Herr Block, kennen Sie mich? Ich sage: Nein. Ja, ich bin doch der Willi. Ach so, sage ich: Willi. Und was willst du mir sagen? Ja, ich will Ihnen sagen, meine Frau ist zu mir zurückgekommen. Ich sage: Wie bitte? Wo ist sie? Bitte bringen Sie morgen mit, ich möchte Sie kennenlernen. Sagt er: Wieso? Da hinten sitzt sie doch. Da sind die beiden. Ihr braucht keine Sorge haben. Ich zeige das Bild mit ihrer Erlaubnis. Ich habe ihre Geschichte aufgeschrieben, an Ethos geschickt in die Schweiz. Ich hoffe, die wird noch abgedruckt zur Ermutigung vieler. Und wenn ich euch jetzt erzähle, was Gott getan hat, um dieser Frau klarzumachen, dass sie zurückgehört zu ihrem Mann. Er hat ihr mehrfach geschrieben, hat ihr Blumen geschickt, hat ihr bezeugt, dass er sie gerne zurückhaben möchte. Aber das hat zunächst nicht gewirkt. Und sie hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, ihre Schwiegermutter. Das ist ja auch schon mal außergewöhnlich. Und die Schwiegermutter wurde krank und die Olga hörte, dass die Schwiegermutter krank ist und sagte sich: Die besuche ich. Das hat ja mit meinem Mann nichts zu tun. Ich besuche die Schwiegermutter. Und sie besucht die Schwiegermutter und während des Besuchs stirbt die Schwiegermutter in ihren Armen. Die war nicht todkrank, überhaupt nicht. Und die stirbt während des Besuchs in ihren Armen und sie hält die tote Schwiegermutter im Arm. Und Gott hat zu ihr geredet und sie wusste sofort, sie muss zurück zu ihrem Mann. Auf der Beerdigung der Schwiegermutter haben sie schon die ersten Bande wieder geknüpft. Dann kam sie zurück. Sie haben im April 2014 auf dem Standesamt die Scheidung annulliert. Das ist ein Act. Da brauchst du mehr Papiere als bei einer Eheschließung. Aber das geht. Die haben die Scheidung annulliert. Und im Juni 2014 wurden beide in einer Baptistengemeinde in Herford getauft. Ihr Lieben, das hat Gott getan. Das hat Gott getan. Absolut. Das hat Gott getan. Aber stellt euch mal für einen Moment vor, ich hätte, als der Willi angerufen hat, da gesagt: Was? Die hat einen anderen und die ist weg. Lass sie sausen. Mach die Augen richtig auf und such dir eine neue. Ich sage euch, ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen. Wie gut, dass ich das nicht gesagt habe. Und ich sage das auch heute hier niemand. Sondern man kann aus der Phase der, aus der Krise, ja, der Resignation. Man kann in die Phase der Rekonstruktion hineinkommen. Schaut, die beiden haben sich wieder einander zugewandt und sie nehmen das Trennende und bauen damit das gemeinsame Ehehaus. Und das ist die Lösung. Sie nehmen das Trennende und sie halten an ihrer Ehe fest. Als ich vor 2 Jahren in Bünde war, das ist auch da in der Nähe von Bielefeld, bei einer ganz anderen Veranstaltung, auf einmal sah ich zu meiner Freude Willi und Olga reinkommen, die beiden, die ihr eben gesehen habt. Und sie hatten schon ein Ehepaar im Schlepptau und sie waren bemüht, die Ehe dieser beiden zu retten. Ja? Deswegen hatten sie sie mitgebracht. Was war das eine Freude für mich? Und so seht ihr, wir brauchen nicht aufgeben. Der Teufel ist ein Betrüger und Lügner von Anfang an, der redet uns ein, es hat keinen Sinn, gib auf. Ich sage euch nochmal, es ist immer zu früh aufzugeben. Wir brauchen nicht aufgeben, weil wir einen lebendigen Gott haben, der Wunder tun kann, der kann auch unsere Ehe aus der Krise führen, wenn wir den Weg gehen, den uns die Schrift lehrt, wenn wir bereit sind, Buße zu tun und einander zu vergeben, die Bitterkeit zu überwinden, alles, was wir gehört haben. Und dann wollen wir noch einmal diesen Vers zum Schluss hören. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ich werde jetzt gleich zum Abschluss unseres zweiten Vortrags noch beten. Meine Frau, ihr kennt sie vielleicht nicht, nur einzelne von euch, ihr liegt sehr am Herzen, anderen Frauen zu helfen. Ich sage noch einmal, sie will keine Männer belehren, sie schreibt nicht für Männer. Auch dieses Buch ist ein bisschen dick geraten. Herr, ich bin verletzt, 464 Seiten, ja, ich sagte ja, sie ist so gründlich, wie ein barmherziger Gott seelische Wunden heilt. Aber ich bin immer der Erste, der die Bücher meiner Frau lesen darf. Und ich habe dem Herrn sehr gedankt für das, was sie hier zusammengetragen hat. Sie hat die ganze Bibel untersucht nach Stellen, wo von Verletzungen die Rede ist. Es gibt Leute, die behaupten, Verletzung, das kommt in der Bibel nicht vor. Leute, da habt ihr nicht genau genug die Bibel gelesen. Ja. Das kommt sehr wohl vor. Herr, ich bin verletzt, wenn hier Frauen sind, die sagen, ich bin verletzt, ich habe Verletzungen erlitten. Schaut mal, ob euch das vielleicht helfen könnte. Dann schäme ich mich nicht, euch einen Roman vorzustellen. Ich mache das ganz bewusst. Den zähle ich zu den 54 Ehebüchern, die wir gelesen haben, und er hat 5 Sterne bekommen. Francine Rivers ist sowieso eine der besten Autorinnen, die Amerika je hervorgebracht hat, nach meiner Sicht. Sie schreibt diesen Roman »Die Liebe ist stark«. Wir haben den gelesen, meine Frau und ich, Montagabends, hat einige Abende gebraucht. Und ich schäme mich nicht, euch zu gestehen, dass mir mindestens 2-mal die Tränen gelaufen sind. Das ist so bewegend. Das ist die biblische Geschichte aus dem Buch Hosea in unsere moderne Zeit übertragen. Und das Buch setzen wir ein sogar zur Therapie, zur Vorbeugung oder zur Therapie. In dem Buch kann man lernen, was wirklich Liebe ist. Das habe ich schon manchem Mann in die Hand gegeben und auch schon Ehepaaren, auch den Frauen. Hier kann man lernen, was wirklich Liebe ist. Wir haben eben gehört, dass wir vergeben sollten. Philipp Nunn ist ein Bruder, ein Engländer, der mit einer Holländerin verheiratet ist und in Eindhoven, Holland, Ältester einer Brüderversammlung ist, einer sehr großen, der größten von Holland. Und ich habe ihn letztes Jahr persönlich kennengelernt, ich habe ihn besucht dort und er schreibt dieses Buch, Die verändernde Kraft der Vergebung. Ich habe dieses Buch mit größtem Gewinn gelesen. Ich bin jetzt fast 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Ich habe noch nie etwas so Gutes, so Kompaktes zum Thema Vergebung gelesen. Und wer hier ist heute und sagt, ich weiß, ich habe da konkret Mühe mit der Vergebung, ich bitte euch, lest dieses Buch. lasst die anderen liegen, legt andere wieder zurück, wenn ihr schon zu viel gekauft habt, und nehmt dafür lieber das mit, ja, die verändernde Kraft der Vergebung, ein ganz wertvolles Buch. Da haben wir eben über Konfliktbewältigung gehört. Sei ein Friedensstifter von Ken Sandy gilt weltweit als das beste Buch zum Thema Konfliktbewältigung. Ken Sandy ist ja ein Rechtsanwalt und er hat in Amerika ein Missionswerk gegründet, was nichts anderes tut, als Streit, als Konflikte unter Christen zu schlichten, in Gemeinden, Missionswerke, wo nur immer. Und ich muss manchmal Verträge unterschreiben mit einem amerikanischen Verlag. Und da steht im Vertrag drin, wenn zwischen Ihnen und mir ein Konflikt entsteht, dann gehen wir nicht zu weltlichen Gerichten und so weiter, sondern übergeben das diesem Missionswerk von Ken Sandy, damit die helfen, Frieden zu stiften. Das Buch ist sehr wertvoll. Es war lange Zeit vergriffen, ist wieder da, inzwischen nochmal überarbeitet. Sei ein Friedensstifter. Es braucht auch solche Menschen, die helfen können, zu vermitteln, Konflikte zu lösen. Noch ein letztes: Seelsorge auf biblischer Grundlage, von meinem Freund Armin Mauerhofer geschrieben, aus der Schweiz, einer der Mauerhofer-Brüder. Und wir haben dieses Buch mit größtem Gewinn gelesen, meine Frau und ich, beide. Das ist die Seelsorge, die wir schätzen. Es gibt so viel, was unter der Flagge segelt. Damit sind wir voll und ganz einverstanden. Auch mit Roland Antholzer, das sind die beiden Brüder, die uns vom Seelsorgemodell am allernächsten stehen. Ich will damit nicht alle anderen pauschal aburteilen, aber ich möchte euch sagen, Seelsorge, da sollte man ein bisschen genau hingucken. Dieses Buch kann ich euch voll und ganz empfehlen und auch die DVDs, die da stehen, von Roland Antholzer und seinem Seelsorgeansatz. Jo, danke, dass ich das euch sagen durfte. Man kann nicht jedes Buch kaufen, ihr braucht das nicht. Der eine kauft vielleicht das und der andere das. Und wenn ihr gar keine braucht, ist auch gut, dann nehme ich morgen den Rest mit. Ja, das haben wir schon geklärt. Jetzt werde ich noch zum Abschluss beten. Gary, soll ich schon im Glauben danken für die Gaben? Aber das muss ich im Glauben machen, ja. Ich hoffe, dass dann auch wirklich welche da sind. Nein, da bin ich ganz sicher. Wir neigen uns und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt danken an diesem Abend für das, was wir miteinander betrachten durften, drüber nachdenken durften, uns beschäftigen konnten mit Kommunikation. Danke, Herr, dass wir reden können, dass du uns die Gabe der Sprache gegeben hast. Was ist das für ein wertvolles Geschenk? Danke, dass wir jetzt zu dir reden können, unserem lebendigen Gott. Und hilf uns allen, dass wir besser kommunizieren lernen. Ob wir nun verheiratet sind oder nicht, wir alle müssen kommunizieren. Hilf aber besonders den Ehepaaren, dass die Kommunikation ausreichend ist und tief genug ist, dass kein Mangel ist auf keiner Seite. Und wir bitten dich auch, wenn Konflikte entstanden sind, hilf, dass wir richtig damit umgehen, dass wir sie auf biblische Weise lösen, dass keine Bitterkeit übrig bleibt. Herr, wir wollen dir bekennen, dass wir ja verkehrte Menschen sind, egoistisch, in uns selbst verkrümmt, und immer wieder geben wir auch Anlass zu Konflikten. Bitte hilf uns, dass wir richtig damit umgehen. Lass keine Ehe in der Krise bleiben, auch nicht unter uns. Mach heil, was die Sünde entzweit hat, kaputt gemacht hat. Danke, dass dein Wort Kraft hat, dass dein Blut Kraft hat, zu vergeben und heil zu machen. Wir wollen dich innig bitten, Herr, lass keine Ehe zerbrechen, nicht eine einzige. Und wo Ehen an der Kippe stehen, lass sie heil werden. Das bitten wir, damit dein Name geehrt wird und der Teufel keinen weiteren Sieg erringen darf. Das ist unsere innige Bitte. Und wenn wir jetzt Pause haben, wenn wir wieder Zeit der Gemeinschaft haben, eine Mahlzeit zu uns nehmen dürfen, danken wir dir auch dafür, auch für die Gaben, die vorbereitet sind, danken wir von Herzen und geben dir die Ehre. Amen.